Hallo zusammen. Wiederum begrüße ich Sie zu einem Abend in der Reihe, wenn man die Wahl hat, Aufklärungen über Demokratie. Wiederum in Vertretung für Herrn Friedrich, der auch heute leider nicht hier sein kann. Das wirklich sehr bedauert, also ich soll Sie herzlichst grüßen und der ganz bestimmt nach Pfingsten wieder bei Ihnen ist. Ich freue mich sehr, Ihnen Asta Scheib vorzustellen. Asta Scheib ist Schriftstellerin, Lyrikerin, Drehbuchautorin, Journalistin und wahrscheinlich noch ganz viel mehr. Sie hat bereits, ja, eines ihrer allerersten Bücher, eine Kurzgeschichte, ist von Rainer Werner Fassbinder verfilmt worden, Angst vor der Angst, hieß die Geschichte. Es sind viele weitere Romane gefolgt, viele auch über historische Persönlichkeiten. So gibt es bereits ein Buch über Luther, das die Ehe von Martin Luther und Katharina von Bora beschreibt. Und heute hat sie uns mitgebracht ihren neuen Roman, Sturm in den Himmel, Die Liebe des jungen Luther. Für mich sind da schon mal zwei Worte drin, die ich mit Luther überhaupt nicht in Verbindung bringe. Das eine ist die Liebe und das andere ist jung. Weil vielleicht geht es Ihnen auch so, Luther, das ist dieser beleibtere, ältere Herr, den man von diesem sehr berühmten Gemälde kennt und der bestimmt wahnsinnig viel, wahnsinnig Wichtiges geschrieben hat und wahnsinnig viel bewegt hat in dieser Welt. Aber eigentlich beschäftigen wir uns ja immer erst dann mit ihm sozusagen, mit dem Beginn der Legende. Der Legende Luther, dieses Buch beginnt mit einem vierjährigen Martin und zeigt die Zeit vor dem großen Luther, vor der Legende. Und wie sehr der junge Luther sich danach gesehnt hat, die Bibel auch wirklich zu lesen und nicht nur zu hören, darum geht es in dem Buch. Und was das mit dem demokratischen Urknall zu tun hat, davon hören wir was in der kommenden Stunde. Luther und der demokratische Urknall ist der Titel des Abends. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Wie immer haben Sie im Anschluss Gelegenheit, Fragen zu stellen. Bitte schön.
Vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich habe dieses Buch, obwohl ich mir ja bewusst bin, wie viel Luther-Lektüre es auf dieser Welt gibt. Ich habe ja selber auch schon dazu beigetragen. Ich habe es dann doch gerne schreiben wollen, weil ich über den jungen Luther, über das Kind, über den Schüler, über den Studenten wirklich nirgends etwas gefunden habe. Und ich habe nicht zuletzt mit diesem Buch auch versucht, den doch etwas schwer zugänglichen Reformator auch jungen Menschen nahezubringen, weil ich recherchiert habe, dass sie meistens mit dem Begriff und mit dem Namen Luther, da sehen sie noch eine Kirche, aber dann hört es schon auf. Und ja, also ich habe die Sprache vielleicht bewusst etwas klarer und schlichter gehalten. Und ja, Sie werden es ja hören. Urknall. So bezeichnete der Theologe Martin Graff die Reformation, die das Leben in Europa auf dramatische Weise veränderte. Martin Luther, der diese Reformation mehr oder weniger freiwillig in Gang gebracht hatte, lebte im ausgehenden Mittelalter. Er wurde im Jahr 1483 in Eisleben geboren und ist 1546 auch dort gestorben, obwohl er sein Leben in Wittenberg und Mansfeld verbracht hatte. Luther wurde in unheilbar verstrickte Verhältnisse hineingeboren. Ein Staat? Lächerlich. Ein Land? Unfassbar winzig. Ein Herrscher? Zwei Linien des Grafenhauses Mansfeld zerstritten sich um ihren Besitz. Luthers letzte Reise, auf der er starb, war der Versuch, die streitenden Grafen zu einer Einigung zu bringen. Wenn wir daher heute an den Urknall denken, fällt uns eher die Französische Revolution ein oder der Schweizer Rütli-Schwur. War Luther eigentlich ein mittelalterlicher Mensch
oder schon ein Mann der beginnenden Neuzeit. Die Trennung nach großen Geschichtsblöcken ist immer fragwürdiger geworden und die Vorstellungen vom Mittelalter haben sich gewandelt. Waren sie dumpf, befangen und dunkel? Oder wurde Luther in der Retorte erschaffen? Ist er eine Mischung aus Heiligenbildern, aus dem Moos der Kathedralen oder jeder Menge Mystik? Viele glauben immer noch an eine schöne Einheit von Papst und Kaiser, in der jeder Mensch sich an seinem gottgewollten Platz sicher und geborgen fühlte. In Luther hat man den großen Zerstörer und Spalter der mittelalterlichen Einheit gesehen, die allerdings nur in den Denkkathedralen der Theologen bestand. Im Übrigen war das Ende des 15. Jahrhunderts die Blütezeit der Narrenfestspiele und einer Narrenliteratur wie Sebastian Brants Narrenschiff. In Mansfeld aber wurde im Kupferbergbau gearbeitet. Einer der Arbeiter war Martin Luthers Vater Hans Luther, der sich vom einfachen Heuer emporgearbeitet hatte zum Bürgermeister und Ratsherrn von Mansfeld. Hierzu der Beginn meines Romans Sturm in den Himmel, in dem ich versuche, die Kindheit Martin Luthers in seiner Zeit einzufangen. Dazu gibt es bis heute keine Literatur, das habe ich ja Ihnen schon erklärt. Der Mann im Mond kannte, den Mann im Mond kannte Martin. Es war Gott. Und er blickte auf ihn hinunter. Das hatte Martin allein herausgefunden. In vielen schweren Gedanken. Er würde noch in diesem Jahr 4 Jahre alt werden. Bald sei es Zeit für ihn, die Schule zu besuchen, sagte der Vater. Martin hoffte inständig, Jesus Christus oder die Heilige Mutter Gottes würden sich dann um ihn kümmern. Gottvater kam immer erst, wenn es Zeit war, schlafen zu gehen. Er brachte Licht mit, das dann golden über den Häusern hing, über den Speichern und Scheunen. Es roch nach Heu und Pferden und der Nachtwächter rief die Stunde aus. Martin sollte lieber sofort ins Haus gehen. Berblin, seine Kinderfrau, hatte ihm zwar erlaubt, noch für eine Weile in dem Abendgold stehen zu bleiben und zum Himmel zu schauen, zum Mond, der schon stark leuchtete. Noch war die Mutter am Herd beschäftigt, aber sehr bald würde sie ihn am Ohr ins Haus ziehen. O Mutter, besser er folgte einfach. Im Haus hörte er die Stimme des Vaters aus der Stube und die Stimmen anderer Männer, die vorhin ins Haus gekommen waren. Einer von denen schrie etwas von Mergelschächten in Mansfeld, von Schmelzhütten, von Kupfer und Silber, vom Schürfen, vom Lohn und davon, dass er ständig auf der Seite liegend arbeiten müsse, auf dem nassen Boden. Er habe schon längst einen Schiefhals und die größten Schmerzen. Martin verstand nicht ganz, warum der Mann sich beklagte, doch das Geschrei machte ihm Angst und er schlüpfte leise unter den großen Tisch, an dem die Männer saßen. Plötzlich erhob sich der laute Mann von der Sitzbank und schrie den Vater an, dass der zwar ein Viehherr sei, ein Bürgerschaftsvertreter, dass er in Mansfeld viel zu sagen habe, aber nichts für die Bergarbeiter tue. Da sprang der Vater seinerseits auf, bückte sich, raffte den Kittel über seiner nackten Kehrseite zusammen, man kannte noch keine Unterhose, und schrie, dass der Mann ihn im Arsche lecken könne. Martin, solidarisch, kam rasch unter dem Tisch hervor, stellte sich neben seinen Vater, bückte sich, zog den Kittel weg von seinem nackten Hinterteil und rief im Arsche lecken. Mehr Worte hatte er sich nicht merken können. Die Männer am Tisch verstummten kurz, dann brachen sie in Gelächter aus. Sogar der wütende Vater musste lächeln über seinen unerwarteten Verbündeten. Zwar war sofort die Mutter zur Stelle, um Martin am Ohr zu packen und aus der Stube zu seiner Schlafstatt zu befördern, doch Martin war beseelt von seinem Erfolg, der das Ungemach bei weitem überwog. Er würde das Präsentieren seiner nackten Kehrseite im späteren Leben noch öfter anwenden, mitsamt der dazugehörigen Aufforderung. Dieses drastische Abwehrmittel, das bekanntlich auch gegen Teufel und böse Geister half, machte jedem Ärger Luft und es verschaffte Respekt. Martin war am Einschlafen, als die Türe knarzte und Berblin leise eintrat. Sie trug seinen kleinen Bruder auf dem Arm und setzte sich mit ihm an Martins Bett. "Wir haben noch nicht gebetet", sagte sie leise. "Wir wollen Gott dafür um Entschuldigung bitten, dass du geflucht hast. Er wird dir gern vergeben, weil du deinem Vater helfen wolltest. Ich will für dich sprechen. Höre zu. Das helfe Gott uns allen gleich, dass wir von Sünden lassen, und führe uns zu seinem Reich, dass wir das Unrecht hassen. Herr Jesu Christe, hilf uns nu und gib uns deinen Geist dazu, dass wir dein Warnung fassen." Berblin strich Martin liebevoll über die Wange, nahm die brennende Kerze und ging mit Jakob aus dem Zimmer. Unbemerkt von ihr lehnte Hans Luther im Türrahmen. Er trat auf sie zu und nahm ihr seinen kleinen Sohn Jakob ab. Jakob war eingeschlafen. "Berblin, es ist gut, dass du mit den Kindern betest und ihnen beistehst." Es gab gute Kinder, es gab böse Kinder. Zu letzteren gehörte Martin. Das wusste er von seiner Mutter, die es ihm oft genug vorhielt. Ihm selbst war eigentlich nicht klar, was das bedeutete, gut und böse. Es schien ein Geheimnis zu sein. Auf jeden Fall holte der Teufel die Bösen, das sagte alle. Der Pfarrer, die Lehrer, die Mutter, der Vater und jeder von denen hatte eine Route. Wenn Martin in der Schule einschlief, wenn ihm das Essen auf dem Tisch nicht schmeckte, wenn er Hunger hatte und in der Speisekammer Trockenobst und Nüsse stahl, hallte es in seinen Ohren: "Der Teufel soll dich holen." Meist wurde er dann mit der Rute gestrichen. Martin sah in seinen Vergehen nie ein Unrecht, die Alten aber wohl, und die hatten immer recht. "Der Teufel soll dich holen." Immer wieder wurde ihm damit gedroht. In der Kirche hatte er gelernt, dass Satan und die Teufel ursprünglich Engel gewesen waren. Sie hatten sich gegen Gott aufgelehnt und wurden in einer großen Schlacht im Himmel besiegt und in die Hölle geworfen. Sie dienten von nun an als Gottes Handlanger, die die Gottlosen und Bösen bestraften. Der Pfarrer hatte Martin und den anderen ein Bild gezeigt, auf dem Gott mit einem riesigen Speer dem Satan in den Rachen stach. Der Satan selbst hatte Hörner, glimmende Kohlenaugen und eine furchtbare Gaumenspalte. Der konnte schreien wie ein Stier, hieß es. Und erst das jüngste Gericht, da zermalmen die Teufel alle Gottlosen in ihren Händen und warfen sie ins Feuer. Tagsüber, wenn es hell war und die Sonne schien, kamen die Teufel Martin nicht so nahe. Bei einem Gewitter jedoch oder bei Nacht, wenn er den Teufel, Satan und sonstige Geister im Traum gesehen hatte, dann fürchtete er sich so sehr, dass er am ganzen Körper schwitzte. Allein wenn er sich vorstellte, dass der Satan ihn auf dem Monster Behemoth verfolgte. Er wollte in seinem ganzen Leben nie mehr heimlich in die Vorratskammer gehen. An diesem Tag jedoch hatte er Schläge bekommen, weil die Mutter ihn verdächtigte, ihr einen Kreuzer gestohlen zu haben. Martin hatte noch nie Geld gestohlen. Trotzdem kniete er jetzt in der Stube und hatte einen Holzbottich mit getrockneten Erbsen vor sich. Zur Strafe musste er bis zum Abend die schlechten aussortieren. Nicht einmal hinsetzen konnte er sich. So weh tat ihm der Hintern. Und überhaupt war es nicht zu schaffen, so viele Erbsen bis zum Abend zu sortieren. Wenn wenigstens Bärbelin da wäre, sie würde ihm beim Sortieren helfen und nichts verraten. So aber konnte er sich schon auf die nächste Tracht Prügel gefasst machen. Deshalb wollte er weglaufen. Er würde in den Wald gehen und nicht mehr zurückkehren. Martin war schon oft im Wald gewesen. Dort konnte man Holz finden für ein Feuer oder zum Bauen einer Hütte. Ernähren konnte er sich von der Natur. Schließlich hatte er schon oft Früchte und Pilze gesammelt und am Waldrand kleine Vögel gefangen. Von der Straße riss ihn ein lautes Wiehern aus seinen Gedanken. Er stieg aufs Fensterbrett und schaute hinaus. Der Nachbar, Wirt vom Goldenen Ring, spannte gerade fluchend und umständlich sein Pferd ins Geschirr. Das Pferd fluchte auch, so schien es Martin zumindest. Er hatte doch auch ein Pferd. Es stand bei ihnen im Stall und gehörte eigentlich dem Vater. Aber Martin hatte es schon oft aus dem Stall geführt, wenn der Vater anspannen wollte. Frieda war ihm gegenüber immer sanft gewesen und er hatte ihn gern gestreichelt und mit ihm geredet. Doch als Reitpferd war Frieda ein hoher Bock. Martin überlegte, ob er sein Pferd vor dem Fenster postieren, dann ins Haus laufen und aus dem Fenster heraus aufsteigen konnte. Tatsächlich, es ging ganz leicht. Gnade und Friede in Christo. Oje, was würde Jesus Christus zu Martins Pferdediebstahl sagen? Das musste er sich später überlegen. Jetzt war keine Zeit. Jesus Christus musste ja auch gesehen haben, wie oft seine Mutter ihn ungerecht bestraft hatte. Als er seine Fersen sanft gegen den Bauch des Pferdes drückte, ging Frieda los. Martin griff in seine wollige Mähne. Er wollte ihn zum Umdrehen bewegen und die Straße hochreiten, an der Kirche vorbei, ins offene Land. Frieda gehorchte bereitwillig. Schade, dass niemand sah, wie gut er mit seinem Pferd umgehen konnte. Er hatte die hohe Kunst des Reitens noch nicht richtig gelernt, nur ein wenig beim Großvater auf dem Pferd gesessen. Doch wenn er die Mansfelder Grafen auf ihren Pferden gesehen hatte, war stets der Wunsch in ihm aufgestiegen, ebenso hoheitsvoll zu reiten. Innerlich jubelte er, doch er tat so, als wäre es für ihn das Selbstverständlichste der Welt, auszureiten. Und tatsächlich gelang es ihm, die Stadt ohne Aufsehen am helllichten Tag zu verlassen. Nur einmal, als er am Haus des Barbiers vorbeikam, schüttete der gerade Seifenwasser aus und rief: "He, Martin, wohin?" Martin hob die Hand zum Gruß. "Feuerholz holen für die Mutter." Der Barbier war es zufrieden. Als Martin die Stadt hinter sich gelassen hatte, verlor sich sein Hochgefühl rasch. Es peinigte ihn nun doch, dass er niemanden um Erlaubnis gebeten hatte. Das war böse gewesen und dafür würden die Eltern ihn bestrafen, schwer bestrafen. Aber er würde ja ohnehin nicht zurückkommen. Nie mehr. Hey, Frieda! Martin musste sich festhalten. Dem Pferd, das sonst auf dem Feld arbeitete und hochbeladene Wagen zog, schien es zu gefallen, mit Martin auszureiten. Es begann zu traben und Martin hatte gehörig Mühe, sich auf dem breiten Rücken des Gauls zu halten. Schließlich beugte er sich vor und schlang seine Arme um Friedas Hals. Er hatte das Gefühl, zu fliegen. Gnade und Friede in Christo. Am Waldrand blieb Frieda endlich stehen. Martin, verstrickt in Friedas Mähne, mühte sich, seine Finger frei zu bekommen. Sie schienen ihm hart wie Eisen und auch so gefühllos. Endlich konnte er sich vom Rücken des Gauls hinuntergleiten lassen. Sein Hintern schmerzte wie nie. Er suchte eine Stellung, in der er verschnaufen konnte, ohne sich auf den Hintern zu setzen. Er legte sich auf den Bauch ins Gras. Frieda begann, um ihn herum zu weiden. Er schnaubte und rupfte genussvoll. Martin beneidete ihn. Sein Pferd hatte keine Sorgen, keine Schmerzen und genug zu essen. Frieda, komm, wir müssen noch ein Stück tiefer in den Wald. Frieda schnaubte freundlich, fraß aber ungerührt weiter. Komm, Frieda, wir müssen uns verstecken. Sie dürfen uns nicht finden. Los jetzt! Das Pferd schien sich nur ungern vom Grasen zu verabschieden. Martin tätschelte sanft seinen Kopf. Und plötzlich sprang es weg und lief los. Martin rannte hinterher und fand es schließlich auf einer schönen, besonnten Lichtung, wo es seinen Kopf wieder ins Gras steckte. Es hatte wahrscheinlich noch nie so zartes Gras gefressen, wie es auf den Lichtungen hochschießt. Und jetzt konnte es nicht genug davon kriegen. Martin betrachtete das schwarze, kräftige Wurzelwerk in der Erde, das bestimmt alles Wasser aus dem Boden saugte, damit der Baum, an den er sich lehnte, wachsen und stark werden konnte. Er sah an dem mächtigen Stamm hoch, bewunderte die Äste mit den dichten, sattgrünen Blättern. Der Stamm, die Äste und die Blätter schienen alle nach oben zu schauen, in den Himmel. Das konnte Martin verstehen. Auch er liebte es, in den Himmel zu schauen, besonders wenn dieser so strahlend blau war, dass die Blätter der Bäume zu glühen begannen. Auf die Schönheit der Natur hatte ihn Berblin aufmerksam gemacht. Liebe Berblin. Martin betrachtete den Baum so lange, bis er völlig neue Gedanken im Kopf hatte. Wenn sie in den Himmel schauten, die Äste und Blätter, dann wussten sie vielleicht, ob dort oben Gott wohnte. Ganz sicher wusste der Baum das. Frieda zupfte nur noch hier und da einen Grashalm. Er war satt. Martin war hungrig. Und wie? Müde war er auch. Er setzte sich zwischen zwei kräftige Wurzeln, lehnte sich an den Baum und überlegte, was er und Frieda nun eigentlich tun sollten. Darüber schlief er ein. Erst das laute Wiehern seines Pferdes weckte ihn wieder auf. Es war dunkel. Durch die Bäume leuchtete das Licht von Kienspänen. Martin hörte Stimmen. Der Vater, die Mutter, Berblin und der Knecht riefen nach ihm. Auch die Reinickes hörte er und die Ömlers, Freunde der Familie. Die Stimme des Barbiers lag schrill über dem Rufen der anderen. Frieda nahm dies zum Anlass, nochmals kräftig zu wiehern. Aus Richtung der Fackeln kam sofort Antwort. Martin, Martin, die Stimme seiner Mutter klang anders als gewohnt. Hoch und verzweifelt rief sie nach ihrem Sohn. Wo bist du, Martin? Es war ihm, als erwachte er aus einem Traum. Die Stimme der Mutter berührte ihn tief. Martin musste schlucken, sonst hätte er geweint. Ihr Ton machte, dass er die Härte und Strenge und vor allem die Schläge vergessen wollte. Auch, dass er sich oftmals sinnlos herumgezerrt und ausgeschimpft fühlte. Etwas in Martin sagte ihm, dass die Mutter auch anders sein konnte als streng und böse. Dieser anderen Mutter wollte er jetzt glauben. Plötzlich hatte er keine Angst mehr. Er wollte auch nicht mehr weglaufen. Martin nahm Frieda an der Leine und ging mit ihm auf die Fackeln zu. Er dachte an die Bäume um ihn herum, vor allem an den unvergleichlich schönen, in dessen Wurzeln er sich geborgen gefühlt hatte. Alle diese Bäume führten ihren stillen Kampf gegen Wind, Wetter und Gestein, wie die Menschen auch. Er, Martin, wollte einer von ihnen werden. Im zweiten Teil beschäftige ich mich mit der Bibel, das Werkzeug der Reformation. Im Jahr 1521 saß Luther als Gefangener seines Kurfürsten Friedrich des Weisen auf der Wartburg. Man glaubte sehr gern, dass er dort mit dem Teufel gekämpft und das Tintenfass nach ihm geworfen habe. In Wahrheit hat er dort etwas ganz anderes getan. Er hat die Bibel aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt. Der Kurfürst war Luthers Freund und er konnte den streitbaren Luther nur beschützen, indem er ihn für eine Weile aus dem Verkehr zog. Martinus Luther hatte im Jahr 1517 seine 95 Thesen an einige Gelehrte geschickt, um einen Disput über den Ablass der Kirche in Gang zu setzen. Den Ablass, dieses heilige Sparschwein der katholischen Kirche. Rasch wurden die Druckmaschinen im ganzen Land angeworfen, um den Angriff des Wittenberger Theologen einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Doch kein Mensch konnte ahnen, zu welch einer kulturellen Lawine sich dieser geistige und geistliche Anstoß aus Wittenberg entwickeln würde. Luther hatte beim Studium der Bibel erkannt, dass die Barmherzigkeit Gottes voraussetzungslos und vor allem ein Geschenk ist, für alle kostenlos. Da Luther beim Schreiben bekanntlich dem Volk aufs Maul schaute, anders als seine Gegner Eck, Cochleus und andere, die Sprache des Volkes nicht verstanden, konnte der Gelehrte aus Wittenberg die allgewaltige Deutungshoheit der römischen Kirche unterlaufen. Hören Sie dazu, was die Bibel bereits für den Schüler Martinus Luther bedeutete. Frater Egidius zitierte oftmals aus der Bibel. Und Martin wurde zum ersten Mal bewusst, dass er noch nie eine Bibel in Händen gehabt hatte. Er fragte Hans, seinen Freund, dem es ebenso erging. Aber er hatte auf Martins Frage gemeint, dass er warten könne, bis er wieder nach Hause käme. Man hätte dort eine Bibel. Dann, nach kurzem Bedenken, nahm er seine Behauptung zurück. Du, Martin, vielleicht irre ich mich doch. So ein Buch der Bücher kostet sicher so viel wie ein halbes Haus, mindestens. Nein, ich habe mal wieder zuerst geredet und dann erst nachgedacht. Ich nehme das zurück. Auch meine Eltern haben keine Bibel. In Martins Elternhaus gab es keine Heilige Schrift. So viel wusste Martin. Aber hier in der Schule gab es bestimmt eine. Woher sollte Frater Egidius sonst seine Zitate haben? Er konnte sie unmöglich alle im Kopf speichern. Es musste hier eine Heilige Schrift geben. Martin würde versuchen, daran zu kommen. Er wollte sie nicht nur ansehen, wie in der Kirche, sondern sie selbst in der Hand halten, unbedingt. Die kleine Bibliothek der Schule lag im ersten Stock und war stets abgeschlossen. Nur wenn die Brüder vom gemeinsamen Leben dort arbeiteten, war sie geöffnet. Martin Luther war zu dieser Zeit in Magdeburg in der Schule der Brüder vom gemeinsamen Leben. Dort hat er sich sehr gut, sehr wohl und sehr frei gefühlt, zum ersten Mal in seinem Leben. Martin hatte beim zweiten Versuch Glück. Ein Bruder fragte ihn sofort, was er wolle. Martin gab sich verlegen. Er habe noch nie eine Bibel in den Händen gehalten, nun sei er schon 14 und Schüler der Brüder vom gemeinsamen Leben und immer noch habe er keine Bibel angefasst, das Wort Gottes. Er wolle ja einmal Theologie studieren. Martin wusste später nicht mehr, was er dem Vater noch alles erzählt hatte. Der sah ihn mit einer Art verdrossenem Mitleid an. Und Martin hätte nicht sagen können, ob er ihm glaubte. Am Ende jedenfalls übergab er ihm ein dickes, in braunes Leder gebundenes Buch. »Rühr dich nicht hier vom Fleck«, mahnte der Bruder, »hast du saubere Hände?« Auch damit hatte Martin Glück. Verunsichert durch die Strenge des Vaters schlug er eine Stelle auf, Evangelium nach Johannes. 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. 2. Dasselbige war im Anfang bei Gott. 3. Alle Dinge sind durch dasselbige gemacht und ohne dasselbige ist nichts gemacht, was gemacht ist. 4. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Der Vater räusperte sich und Martin, angespannt und nervös, überflog die Zeilen bis zum Ende der Seite, bis er am Ende der Seite bei etwas ganz Unerhörtem hängen blieb. 14. Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. 16. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Jetzt muss aber Schluss sein, rief der Vater und nahm Martin die Bibel wieder aus der Hand. Martin fühlte sich wie verwaist. In seinem Hirn rotierte es. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Immer wieder sagte Martin sich diese Stelle vor. Wenn er allein war, sprach er den Vers laut und ganz langsam. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Martin begriff es nicht. Er hätte sich vorstellen können, dass das Wort Staub würde, also dass es zart und zerbrechlich würde, und dann zu Staub zerfiel, oder dass das Wort zum Blitz würde, aufblitzte und dann dem nächsten Blitz Platz machte. Dass das Wort Donner würde, war für Martin auch noch vorstellbar. Ein Wort donnert laut auf und vergeht dann wieder. Aber dass das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnt, dann müsste das Wort ein Mensch werden. Menschen waren aus Fleisch gemacht. War das ein Traumbild? Oder könnte das Wort am Ende Jesus Christus sein? 4 Wochen nach seiner Ankunft in Erfurt, wo Martin Luther studiert hat, 4 Jahre lang, wurde er als Martinus Luther ex Mansfeld immatrikuliert. Er wurde in Habendo eingestuft, was bedeutete, dass er vermögend genug war, eine Gebühr von 3 Gulden zu entrichten. Das war eine große Summe, wenn man bedachte, dass ein mittelständischer Bürger Erfurts über weniger als 100 Gulden Vermögen verfügte. Martinus Luther, ex-Mansfeld in habendo. Martin hätte es allen zuflüstern mögen, den Häusern, den Bäumen, den Menschen in den Straßen. Martinus Luther, ex-Mansfeld. Er begann sein Studium an der Artistenfakultät, der größten der vier Fakultäten. Sie war im Collegium Maius untergebracht, im Hauptgebäude der Universität. Gleich im Erdgeschoss fanden sich Räume für Lektion und Disputation. Darüber, im Obergeschoss, lag die repräsentative Aula, in der unter anderem berühmte Besucher empfangen und bewirtet wurden. Das Studium der freien Künste, wie es hieß, umfasste das Trivium aus Grammatik, Rhetorik und Dialektik und das Quadrivium aus Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Auf diesen Säulen bauten die höheren Fakultäten Theologie, Jura und Medizin auf. Als Martin den Hof der Universität betrat, klopfte ihm das Herz bis zum Hals. Noch bevor er sich orientieren konnte, hatten sie ihn schon ergriffen. Johlende Studenten in ihren Talaren schwangen die Degen, zerrten ihm die Kleider vom Leib. Hilfe! Martin wusste, die Immatrikulation war nicht ohne den alten, rauen Brauch der Deposition zu haben. Aber musste es derart wüst sein, jetzt stülpten sie ihm eine Kappe mit Hörnern und Eselsohren auf den Kopf. Seht den tierischen Nichtstudenten, schrien sie. Verdammt, das Ding stinkt ja nach ranzigem Fett, rief Martin. Er wollte gar nicht wissen, wie er aussah. Ein Glück. Sie rissen ihm die Kappe schnell und schmerzhaft wieder herunter vom Kopf. Nein, lass jetzt los. Martins Geschrei half nichts. Sie tauchten ihn ein in eine Tonne eiskalten Wassers. Als sie ihn, triefend und nass bis auf die Haut, wieder herausholten, gratulierten sie ihm. So, jetzt bist du getauft. Wir trinken auf den neugeborenen Akademiker. Martin war aufgebracht. Alter Brauch hin oder her, er ließ sich nicht zum Hans Wurst machen. Er bückte sich, raffte sein Hemd bis zu den Hüften hinauf und rief vernehmlich, ihr könnt mich im Arsche lecken. Seine neuen Kommilitonen lachten dröhnend und beifällig. Sie hatten Bier und Krüge herbeigeschafft und stießen unter Gejohle und Gesang auf Martin an. Der schluckte seinen Zorn schließlich herunter und trank mit. Jurist oder Mönch? Hatte Luther die Wahl? Luther hat nach den Lateinschulen in Mansfeld, Magdeburg und Eisenach 4 Jahre lang an der Universität Erfurt studiert, und zwar die freien Künste an der sogenannten Artistenfakultät. Danach Jura und nicht, wie es so oft heißt, Theologie. Doch sein Gelübde, von dem wir noch hören werden, und sein Leben als Mönch haben diese Studienzeit der Jurisprudenz völlig überschattet und fast als unwichtig erscheinen lassen. Nicht nur für spätere Forscher, sondern erstaunlicherweise auch für Martin Luther selbst. Es waren die wichtigen Jahre vom 18. bis 22. Lebensjahr. Luthers erster Biograf und Schüler Mathesius beschreibt, dass Martinus Luther häufig im Gottesdienst anzutreffen war, intensiv betete, keine Lektion versäumte und sich mit den Professoren zum regelmäßigen Disput traf. Später wird Augustinus sein Ordensheiliger werden und sein stetes Vorbild. In der kürzest erlaubten Zeit besteht Martinus Luther ex Mansfeld seine Examina, sodass sein Vater, zu dem er lange ein gespanntes Verhältnis hatte, ihn mit ihr anredete. In seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen schreibt Luther, hier im Originalton, Überdies sind wir Priester. Das ist noch viel mehr denn König sein. Darum, dass das Priestertum uns würdig macht, vor Gott zu treten und für andere zu bitten. Denn vor Gottes Augen zu stehen und zu bitten, gebührt niemand denn den Priestern. Durch sein Priestertum ist er Gottes mächtig, denn Gott tut, was er bittet und will, wie das geschrieben steht im Psalter. Gott tut den Willen derer, die ihn fürchten, und erhöret ihr Gebet, zu welchem Ehren er nur allein durch den Glauben und durch kein Werk kommt. Das Revolutionäre war, dass die neue Beziehung zwischen Gott und dem Menschen einen starken Kreativitätsschub zur Folge hatte. Die Menschen lasen einander die Flugschriften und Sendbriefe Luthers vor. Sie schrieben Lieder und Theaterstücke, machten Spottverse und malten Karikaturen gegen den Papst. Und das alles in einer Schärfe, dass die Mohammed-Karikaturen von Charlie Hebdo dagegen eine Liebeserklärung sind. Alles war neu. Der Geist der Menschen und ihre Seele waren gefragt und vor allem ihre Meinung. Die Ansätze zu alledem können wir in Martin Luthers großartigen Lehrern erkennen, deren Namen heute noch bekannt sind. In diesem Moment kam Bartholomäus Arnoldi von Usingen, einer von Martins Lieblingsprofessoren, des Wegs. Und Martin nahm die Gelegenheit wahr, sich von seinen Freunden zu verabschieden. Ich muss zurück ins Curriculum. Die Vorlesung vom Usingen will ich nicht verpassen. Von Usingen war ein stiller, unauffälliger Professor. Und es hieß, dass er sehr fromm sei, viel bei den Augustinern verkehre. Martin hatte ihn vom ersten Tag an gemocht. An seiner mittelgroßen Gestalt fiel ein großer Kopf auf mit hoher, breiter Stirn, buschigen Brauen über tiefliegenden Augen. Die Nase war lang und fleischig, der Mund fein gezeichnet über einem sanft gerundeten Kinn. Das weiße, dünne Haar war kurz geschnitten, das Gesicht sorgfältig rasiert. Usingens Gedanken waren Martin so klar, dass er manchmal Sätze seines Lehrers hätte zu Ende sprechen können. Der Mann war offenbar von Gott so reich beschenkt worden, dass er seine Thesen und Abstraktionen ohne jedes gewaltige Anheben der Stimme dahinfließen lassen konnte. Heute las er über sein Thema »Das neue Licht in unserer Zeit« und Martin war so gefesselt wie in keiner anderen Vorlesung. Von Usingen sprach über die Ideen, die großen geistigen Strömungen der Zeit. Sie seien wohl immer das, was den Wandel und Fortgang des menschlichen Lebens bestimme. Aber diese Ideen knüpften sich, das fänden wir in unseren Erfahrungen bestätigt, stets an große Persönlichkeiten. Er referierte weiter darüber, dass die Weltgeschichte von einzelnen Menschen gemacht werde, von Menschen, die den Geist der Zeit konzentriert verkörpern. Nur sie können diesen Geist der Zeit auch für andere Menschen lebendig und fruchtbar machen. Die Hauptsache ist immer die Idee, aber Leben und Realität gewinnt sie nur in bestimmten Individuen. Martin hörte aus diesen Überlegungen heraus, dass es dem Lehrer nicht darum ging, mit Neuigkeiten zu brillieren. Er wiederholte Zeitgedanken, die einige Gelehrte schon formuliert hatten, aber er wiederholte sie mit einer so hinreißenden Überzeugungskraft und entwaffneten Einfachheit, dass ein solcher Gedanke bald Gemeingut werden konnte. Die Rangordnung der Menschen wird im Allgemeinen viel weniger durch ihr Denken als durch ihr Tun bestimmt, sagte von Usingen. Seneca war ein größerer Philosoph als Paulus, und doch stellen wir diesen unvergleichlich höher. Denn der arme Seneca argumentierte und deklamierte zwar sehr profund und packend über Menschenliebe und stoische Bedürfnislosigkeit, aber das war der eine Seneca, der philosophische. Der andere, der Seneca des Lebens, war der skrupellose Geldmacher, der liebedienerische Genosse neronischer Verbrechen. Einer der Studenten wollte wissen, was der Herr Professor über den Ablasshandel zu sagen habe. Von Usingen besann sich nur kurz. Für mich ist er der größte Missstand in unserer Kirche. Eine Art Vereinslokal für Sündenvergebung. Alles hat seinen Kurs. Unzucht, Sodomie, Meineid, Schändung, Totschlag, falsches Zeugnis kostet 12 Dukaten, Kirchenraub 9, Hexerei 6, Elternmord 4. Man kann für gewisse Sünden, die man unweigerlich immer wieder begeht, vorausbezahlen. Sich ein Ablassdepot anlegen. Diese Geschäfte wickeln große Handelshäuser und Banken für den Ablasskunden ab. Weiter, so schloss von Usingen, weiter kann man die Entwürdigung der Religion nicht treiben. Das hat mit unserem Christentum nichts mehr zu tun, es ist dessen zynische Verleugnung. Eine Verhöhnung. Ich hoffe, dass dies auch der einfachste Katholik bald begreift. Martin verehrte seinen Lehrer nicht nur, er bewunderte ihn auch. Was sie beide wohl am meisten verband, war Gottes Wort, verkündet in der Kirche. Der Student und sein Lehrer trafen sich fast regelmäßig am Sonntag in der Michaeliskirche. Sie war eine der ältesten Kirchen Erfurts und lag in unmittelbarer Nachbarschaft zum Collegium Maius, dem Standort der Universität. Meist gingen sie nach dem Gottesdienst noch für eine halbe Stunde durch die Stadt. Und Martin fand es angenehm, wenn auch ungewöhnlich, dass von Usingen nicht über seine Vorlesungen mit ihm sprach, sondern nach Martins Vaterstadt fragte, nach seiner Familie. Martin überlegte kurz, sprach dann aber offen darüber, dass zwischen seinen Eltern und ihm leider ein gespanntes Verhältnis herrsche. Sie sind so streng und erbittert im Kleinen. Ich weiß, dass sie beide im Grunde gute Menschen sind. Und ich weiß auch, dass sie das Beste für mich wollen. Doch sie haben mich schwer gezüchtigt, als ich noch ein Kind war. Und sie hassen das Mädchen, das ich einmal zur Frau haben möchte. Wir verstehen einander einfach nicht. Da von Usingen schwieg, berichtete Martin auch von Berblin, einem jungen Mädchen, in das Martin verliebt war, die, obwohl gar nicht verwandt, ihm so viel näher sei. Ohne Berblin, nein, Entschuldigung, jetzt sind wir bei der Kinderfrau. Ohne Berlin, ohne ihre bedingungslose Liebe, wäre ich vielleicht nicht mehr am Leben. Dich zieht es zum Neuen, sagte Usingen, zum Licht. Deine Eltern dagegen verkörpern für dich das Alte in dieser Welt. Und daraus entsteht eine Art von schöpferischem Hass. Der reizt sich dazu, das Alte zu bekämpfen. Verstehst du? Um etwas leidenschaftlich bekriegen zu können, muss man aufs Tiefste daran leiden. Martin war gerührt, dass von Usingen ihn so ernst nahm. Es verblüffte ihn, als er hinzufügte, dass er glaube, Martin werde gerade wegen dieser Kämpfe im Studium besonders erfolgreich sein. Von Usingens Worte beschäftigten ihn. Es war für Martin fast ungeheuerlich zu erfahren, dass seine Probleme in Wahrheit notwendige Voraussetzung waren, um ein erfülltes Leben zu führen. Ich danke Ihnen.
Ja. Dankeschön. So, dann hätten Sie jetzt Gelegenheit, Fragen an die Autorin zu stellen. Ich sage es einmal kurz vorab, ich wiederhole die Frage, damit wir die auf Tonband haben. und wäre deswegen auch ganz froh, wenn es nur eine Frage wäre. Möchte jemand? Wenn nicht, dann frage ich die, dann breche ich das Eis und frage zuerst, wie recherchiert man über die Kindheit und Jugend von Martin Luther?
Über Martin Luther selber. Es gibt ja nichts. Ich sagte es schon, es gibt keinen Nachlass über seine Jugend. Und ich glaube, ich bin in der Recherche schon durch mein erstes Buch da ganz glaubwürdig. Aber wenn man, so wie ich jetzt, seit 30 Jahren sich immer wieder mit Luther beschäftigt und ihn wirklich liest, auch zwischen den Zeilen liest, er hat schon sehr viel gesagt über seine Kindheit, über sein Elternhaus. Seine Eltern waren sehr streng, äußerst streng. Sie haben auch den noch jungen, also noch kleinen Buben bis aufs Blut geschlagen wegen Nichtigkeiten. Manchmal wusste er gar nicht, warum er geschlagen wurde. Das haben sie ihm nicht mal erklärt. Und das klingt jetzt zwar äußerst brutal, als wären die Luther-Eltern Ausbunde an Bosheit gewesen. Das war aber nicht so. Das war die Zeit des ausgehenden Mittelalters, wo die Menschen offenbar geglaubt haben, wenn sie ihre Kinder züchtigen, dann würden sie große, starke Menschen werden. Und so war man ganz schnell bei der Hand mit der Rute.
Die Frage ist, ist es denn legitim, wenn wir aus heutiger Sicht konstruieren oder rekonstruieren, was diese Menschen damals innerlich angetrieben hat?
Ja, ich meine, das könnte fast eine Geschmackssache sein, aber wenn Sie mal Goethe fragen oder Umberto Eco, die sprechen ganz anderes über das. Es ist ja ein fiktionales Schreiben, ne? Das ist ja klar, das wissen Sie alle. Die sprechen darüber ganz anders. Goethe hat gesagt, jede Fiktion ist der Wahrheit überlegen, und Umberto Eco hat es ähnlich ausgedrückt. Und ich glaube einfach, dass wenn man von einem Menschen, wie ich es von Martin Luther habe, so viel O-Ton hat, ja, so viel Überliefertes, dann, ja, dann kommt einem so ein Mensch, der kommt einem sehr nahe. Wenn man sich über, wie jetzt bei diesem Buch, wieder über 3 Jahre mit seinen Worten, mit seinen Gedanken, mit seiner Sprache auseinandersetzt, dann irgendwann nimmt der Gestalt an und kommt auf einen zu. Und dann korrespondiert man mit ihm, dann redet man ihm. Ich weiß, es ist eine etwas vielleicht blumige Erklärung, aber ich habe keine andere. So geht es mir jedenfalls.
Ja, bitte.
Ja, aber wir müssen nicht 500 Jahre zurückgehen. Wenn wir 100 oder 120 Jahre zurückgehen, kommen wir auf diese Situation der herrschenden Eltern, die ihre Kinder mal verzichtet haben, der Landwirtschaft, die auch da, wie das Gute geschah. Ich kam nach der Flucht nach außen. Schreimer hatten auch welche Kraft. Und das war ein bäuerliches Leben. Und christlich orientiert.
Ja, Sie haben da wirklich recht. Ich habe zum Beispiel die großen Ängste dieser Zeit vor Feuer, vor Blitz und Donner. Man hatte ja vor der Natur so große Angst. Ja. Wenn ich an meine Großeltern denke, die sind bei jedem Gewitter aufgestanden. Der Großvater hat seine Tasche gepackt, die Großmutter hat Vorräte in eine Tasche getan. Ich musste mich anziehen, man hat sich angezogen, man hat sich an den Tisch gesetzt und gebetet. Also das ist noch nicht so, das ist noch nicht 500 Jahre her. Also die Ängste, die die Menschen in dieser Zeit hatten, die kennen wir heute, glaube ich, noch ziemlich gut. Leider.
Solche Großeltern hatte ich auch, das kenne ich auch, dass man dann aufsteht und betet. Gibt es weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann verweise ich auf die Pfingstpause. In der nächsten Woche fällt es aus. sozusagen. Denn das sind Pfingstferien hier an der Hochschule und es sind auch keine Vorlesungen, demnach auch keine Vortragsreihe. Wir setzen fort am 12. Juni mit Herrn Klaus Wiegerling. Der spricht zum Thema Demokratie und Moral, Anmerkungen zu einem alten Konflikt. Ich lade Sie jetzt schon ganz herzlich dazu ein und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Frau Scheib für die Lesung heute Abend. Kommen Sie nach vorne.